On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Bei der Eishockey-WM muss Deutschland zittern, die French Open starten in dieser Woche und die Fußballsaison ist so gut wie vorbei oder auch nicht. Das alles und noch viel mehr in Folge 277 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren, sehr frühen guten Morgen an David heute. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen zu diesem Wochenrückblick, in dem wir natürlich ausgiebig nicht nur über das große Fußballsaisonfinale sprechen. Du hast es angerissen, so ganz zu Ende ist diese Fußballsaison, glaube ich, generell noch nicht, aber eben natürlich auch über alles andere, was in der vergangenen Sportwoche passiert ist. Wir haben unter anderem die Tischtennis-WM auf der Agenda. Wir sprechen natürlich über das große Ereignis im Eishockey. Außerdem geht es im Handball jetzt wirklich ins Eingemachte. Der Giro läuft weiter im Handball. Tennis hast du bereits angesprochen. Wir haben unter anderem einen 90-Meter-Wurf in der Leichtathletik am Start, einen neuen Darter in der Darts Premier League, also wirklich ganz viel, über das wir sprechen können. Und natürlich waren wir beide auch im Stadion am Wochenende. Benny in Cottbus, ich in Bielefeld. Die Emotionslagen waren unterschiedlich, auch davon werden wir berichten und blicken dann natürlich auch so ein bisschen voraus auf das, was da am Samstag auf uns wartet, Benny.
Ja, ganz genau, denn dann steht ja auch das Pokalfinale in Deutschland an und ja, du kannst dich noch auf eine weitere Partie deiner Arminia freuen, richtig?
Also es sind sogar noch zwei, aber da kommen wir nachher im Fußball
das
zu.
Ist richtig.
Ich würde sagen, wir starten doch einfach rein mit den News der vergangenen Tage, Benny. Und da haben wir zweimal Kurznews vorbereitet. Und das eine ist, Benny, ich habe sofort wieder Kopfkino bekommen, als ich die Nachricht gelesen habe. Der Rio de Janeiro hört auf. Der Turner Andy Toba wird nach der anstehenden Europameisterschaft in Leipzig seine Karriere beenden. Und Benny, das, was er in Rio de Janeiro 2016 bei den Olympischen Spielen abgerissen hat mit Kreuzbandriss, ist nach wie vor einer der größten Momente der deutschen Sportgeschichte, zumindest meiner Meinung nach.
Ja, das kann man durchaus sagen. Am Ende, ja, mit Rio wird er wahrscheinlich immer in Verbindung stehen. Ja, gewann ja auch den deutschen Meistertitel im Mehrkampf in diesem Jahr und hat sich dadurch trotzdem für Rio qualifiziert. Und ja, mit diesem Jahr werden wir ihn, glaube ich, immer in Verbindung bringen. Auch sonst natürlich, wann hat er nochmal, ich glaube, 2021 bei der EM ja auch tatsächlich am Reck Silber gewonnen. Also Rio ja. Ist längst nicht das Einzige, was er in seiner Karriere geholt hat. Aber ja, es war schon einfach eine Hero-Geschichte 2016.
Auf alle Fälle. Und eine andere Hero-Geschichte ging ja leider nicht gut aus letztes Jahr in Paris 2024, also zwei Olympische Spiele später für die Kanuslalomfahrerin, gibt es eigentlich Kanuslalom da eine Version von? Egal, Ricarda Funk sollte euch vielleicht noch ein Begriff sein. Die ist ja tragischerweise dann noch an der Olympia-Goldmedaille vorbeigeschrammt im letzten Jahr, hat das jetzt allerdings wieder gut gemacht, ungefähr 9 Monate nach dem Großereignis in Frankreich, fand auf dem Kanal dort in Vaise-sur-Marne jetzt die Europameisterschaft statt und da hat es mit der Goldmedaille funktioniert. Gratulation auf jeden Fall dazu, zumindest eine kleine Wiedergutmachung für Olympia und auch das Männerteam hat aus deutscher Sicht schon Gold geholt, also Europameisterschaft im Kanuslalom gerade in Frankreich gar nicht mal so unerfolgreich. Und dann kommen wir vom Wasser an die Platte, Benny. Allerdings ja das erste Mal seit Ewigkeiten ohne Timo Boll, der kurz vor dem Abschied steht.
Ganz genau, denn die Tischtennis-WM steht ja jetzt in Doha an und die ersten Runden sind da auch schon gespielt. Ich würde sagen, in die Mix-Doppel und die Single-Doppel schauen wir dann nochmal extra. Aber ja, wir müssen natürlich gucken, wer noch aus deutscher Sicht nach dieser ersten Runde dabei ist, weil die ist nämlich jetzt abgeschlossen. Und da muss man sagen, es lief durchaus erfolgreich. Bei den Männern gingen alle durch, die gestartet sind, weil Dimitri Ovtcharov muss aufgrund von, ich glaube, Bandscheibenproblemen tatsächlich sein Erstrundenspiel abbrechen. Hat ja, musste ja auch sein Aus im Doppel verzeichnen und musste dann angeschlagen eben jetzt auch beim Einzel nicht antreten. Und bei den Damen ist die einzige, die nicht weitergekommen ist, Xiaona Shan, die rausgegangen ist. Dafür sind aber bei den Männern Walter, Duda, Patrick Franziska und Dang Xu allesamt in Runde 2. Franziska und Xu mussten sich wirklich strecken mit 4:3. Und bei den Frauen sind es ebenfalls 4, die noch dabei sind, mit Sabine Winter, Ying Hang und Yuan Wang und eben auch Annette Kaufmann, die jetzt ja mit 18 Jahren ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft gefeiert hat. Da gibt es ja schon Leute, die sie mit mit Timo Boll vergleichen in jungen Jahren. aber ja, 4-0 im ersten Spiel, beeindruckende Leistung in Runde 1. Mal sehen, wie es da noch weitergeht. Ja, in den nächsten Tagen steht ja schon Runde 2 an. Viel zu spielen und ja, da kann man sich, glaube ich, auch noch auf einiges freuen.
Genau so ist es. Für Annette Kaufmann natürlich umso wichtiger, gut reinzustarten, weil sie sich eine Verletzung zugezogen hat, kurz vor den Weltmeisterschaften, wo von vornherein klar war, okay, das wird jetzt nicht komplett wackelig mit Doha, aber auf jeden Fall schränkt einen das natürlich ein. Deswegen drücken wir dem deutschen Team in der Wüste von Katar an der Tischtennisplatte weiter die Daumen und halten euch da gerne auch in der kommenden Woche auf dem Laufenden, in der Hoffnung, dass da noch der oder die ein oder andere mit am Start ist. Und auf die Doppel gucken wir dann natürlich auch, Benni. Aber wir haben noch ein weiteres großes Ereignis. Ich sag mal so, das findet nicht in der Wüste statt, sondern eher im genauen Gegenteil, nämlich in der Eishockeyhalle. Und wie es im dänischen Herning aktuell so um die Form der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft steht, kannst du uns auch verraten. Ich sag mal so viel, gut gestartet und jetzt stark nachgelassen, wobei die Gegner natürlich auch deutlich stärker werden als zu Beginn dieses großen Turniers.
Ja, definitiv. Also Deutschland ist ja mit Maß in diese Gruppe gestartet, mit 3 Siegen gegen Teams, die man auch schlagen muss, ehrlicherweise, um in die Playoffs zu kommen bei der Eishockey-WM gegen Ungarn 6-1, Kasachstan 4-1 und Norwegen 5-2. Und dann kam eben der erste Gradmesser mit der Schweiz. Ich habe es tatsächlich gesehen. Im ersten Drittel verlief wirklich alles unfassbar knapp. Es war eine richtige, hitzige, spannende Partie und mit Chancen auf beiden Seiten. Die Schweiz vielleicht noch ein bisschen zwingender, ja, aber dann kam eben der Einbruch am Ende. 1-5 hieß es gegen die Schweiz noch. Ja, und gegen die USA, gegen ein weiteres Top-Team, sah es zwischenzeitlich so aus, als würde man da genau da weitermachen, wo man aufgehört hat bei dieser Klatsche gegen die Schweiz. 0-3 hieß es da sehr, sehr schnell, aber im zweiten Drittel konnte sich das deutsche Team noch auf ein 3-3 rankämpfen, am Ende dann aber doch eben die bittere Pille 3-6 gegen die USA. Und jetzt geht's gegen den Titelverteidiger, gegen Tschechien als nächstes und im letzten Spiel dann gegen Dänemark. Dänemark ein Spiel mehr, punktgleich aktuell mit Deutschland. Das heißt, diese Partie Deutschland-Dänemark, egal was gegen die Tschechien passiert, Man darf natürlich nicht zu hoch verlieren, das steht fest. Ja. Aber ja, solange man gegen Dänemark gewinnt, sollte ja, das Weiterkommen sicher sein. Das wird aber auch kein Selbstläufer.
Genau, die Dänen haben zuletzt Norwegen geschlagen, sich also schon um einigermaßen in Position gebracht. Und die deutschen Spiele sind eben heute 16.20 Uhr gegen Tschechien und dann am Dienstagabend, das ist das allerletzte Spiel in dieser Gruppe B. Also tatsächlich so Last Dance für die deutsche Mannschaft in der Gruppe, aber hoffentlich natürlich noch nicht in diesem Turnier. Da drücken wir sehr, sehr stark die Daumen, dass es dann auch weitergeht in die nächsten Runden. Mhm. In Gruppe A übrigens, und das können wir euch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, sind im Moment Schweden, Kanada, Finnland und Lettland auf Kurs. Nächste Runde, Österreich kämpft da zum Beispiel noch um den Einzug, ja, weiter über die Vorrunde hinauszukommen. Und dann würde ich sagen, wir kämpfen darum, auch nach der Pause gut in Form zu bleiben und melden uns dann wieder mit Handball, da steht Hessen Derby auf dem Programm, Radsport mit dem Giro und den French Open im Tennis. Viel besser kann es gar nicht werden. Dranbleiben.
Hey, von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Veran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit extra Spitzensport. Und ich würde sagen, Benni, Handball zuerst. Die Bundesliga geht in ihre finale Phase nach der Länderspielpause und hat jetzt die ersten Partien wieder aufs Parkett gezaubert. Und wir blicken natürlich ganz besonders auf die European League, aber ich würde sagen, wir starten mit der Liga. Was gibt so Neues in der HBL, im Meisterschaftskampf und unten im Tabellenkeller?
Ja, also im Meisterschaftskampf spitzt sich ja die Lage weiter zu, das kann man glaube ich sagen. Die MT aus Melsungen schlägt ein Team aus dem oberen Drittel mit Hannover Burgdorf mit 29-23 auswärts, was auch nochmal echt ja, ein Statement ist im Kampf gegen die Füchse um den ersten Titel der Vereinsgeschichte für die MT. Aber auch die Füchse erfolgreich mit 34-26 gegen den TSV Eisenach. Das heißt, ja, es scheint sich da echt zuzuspitzen. Ein Spieltag ist ja noch, bevor es dann zum absoluten Topspiel kommt, 1-2, die ja beide aktuell noch ja, punktgleich sind. Und ja, man wünscht sich natürlich, dass in dieser Partie dann alles entschieden werden kann für eines dieser beiden Teams. Es ist also wirklich ja, so spannend wie echt schon lange nicht mehr ganz vorne in der ja, HBL. Das macht richtig Bock. Und unten, David, muss man ja sagen, also Potsdam da kann man natürlich viel drüber reden, die sind weg. Da muss man nicht drüber reden, aber Potsdam konnte dennoch in den letzten Wochen immer mal wieder Top-Teams ärgern. Diesmal so zum Beispiel auch die Rhein-Neckar-Löwen, die Pokalsieger, ja. Oder? Ja, die Löwen haben den Pokal gewonnen.
Und gegen
die
Wetzlar hat da verloren, bei den Löwen bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall hat sich der THW Kiel nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Und das ist, glaube ich, der aktuelle Punkt. Nur aus Kieler Sicht ein 25-22 Erfolg in Potsdam. Also da war am Ende, so schreibt es auch der Kicker, unter anderem Andy Wolf, einer der zentralen Faktoren, dass es da überhaupt gereicht hat. Aber ja, Potsdam ist weg. Erlangen und Bietigheim prügeln sich so ein bisschen um den letzten Platz. Bietigheim hat allerdings gerade 3 Spiele weniger als Bietigheim. Von daher ist es da auch noch nicht ganz klar, wer da jetzt am längeren Hebel sitzt. Eins ist klar, Wetzlar, die werden wahrscheinlich da unten nicht mehr mit reinrutschen. Wir sind auf jeden Fall aber schon mal mit der Gewissheit da, dass der neue Trainer nicht so gut reingestartet ist. Kann man sagen, muss man aber nicht zwingend. Heimniederlage gegen Flensburg und heute soll es besser laufen, Benny, denn die HSG Wetzlar ist die letzte Mannschaft, die in Kassel gewinnen konnte. Und heute Nordhessen Arena, zweites Handball-Bundesligaspiel überhaupt in dieser Austragungsstätte gegen die MT Melsungen. Wenn da mal die Nordhessen nicht stolpern.
Ja, es würde irgendwie ins Bild passen, wenn es dann gegen den hessischen Konkurrenten passiert. Aber also diese MT, die aktuell da auf der Platte stehen, meine Güte, ist einfach so stark. Aber wie gesagt, es wäre natürlich bezeichnend, wenn es dann natürlich im Hessen-Derby passiert. Ich persönlich glaube ehrlicherweise nicht dran. Die MT ist für mich persönlich zu stark. Und ja, dennoch kann das natürlich entscheidend werden, weil die Füchse spielen eben parallel dann ja auch eine Stunde vorher schon auswärts in Göppingen. Auch jetzt nicht nur einfach, aber auch da sehe ich sie nicht verlieren, auch wenn auswärts.
Und parallel noch das Verfolgerduell zwischen Magdeburg und Hannover. Also viel besser kann es in der Handball-Bundesliga wirklich nicht kommen. Da ist auf jeden Fall Einschaltpflicht, würde ich sagen, an diesem Montag, dem 19. Mai in der Handball-Bundesliga. Das muss man sich auf jeden Fall angucken. Und am Wochenende heißt es natürlich auch wieder Handball gucken. Nicht nur, weil die Liga spielt, sondern auch, weil ein paar Teams aus der Liga nicht spielen. Und warum? Das European League Final Four in Hamburg steht auf dem Programm. Samstag 15 Uhr MT Melsungen gegen SG Flensburg-Handewitt. Und Samstag 18 Uhr Kiel gegen Montpellier, das sind die beiden Halbfinals. Wenn ich richtig informiert bin, könnt ihr das auch alle bei DF1 im Free-TV gucken. Und dann hoffen wir natürlich nicht nur in der Liga, sondern auch in der European League auf den ersten Vereinstitel für die Nordhessen, nachdem es ja im DHB-Pokal leider gegen Kiel im Finale nicht funktioniert hat.
Ja, so ist es. Ja, wenn hier alles zusammenläuft, dann sehen wir hier sogar ein deutsches Finale in der European League. Das wäre natürlich echt.
Guck mal, das Halbfinale gucken wir uns dann schön auf dem Alex an, würde ich sagen.
Das klingt nach einem Plan. Melsung Flensburg.
Die Arminia-Fans für Handball begeistern.
Mal sehen, wie das so funktioniert. Aber ja, die Lage sieht sehr, sehr gut aus. Die Chancen sind da. Montpellier ist natürlich für Kiel echt stark. Gerade Kiel, die ja auch durchaus in der Bundesliga auch hin und wieder mal geschwächelt haben. Aber wir drücken die Daumen, dass es da für das deutsch-deutsche Finale reicht. Aber erstmal, na gut, irgendwie liegt der Fokus ja trotzdem auf der Bundesliga, sage ich dir, wie es ist. Ich wünsche mir insbesondere den Titel da. Aber ja.
Ja, genau. Dann können wir aus dem Handball noch mitgeben, dass die Vorrundengegner für die EM in Skandinavien feststeht. Es geht mal wieder gegen Österreich, das kennen wir bereits. Außerdem sind Spanien und Serbien die Gegner in Herning. Wo auch sonst, denn da sind deutsche Nationalmannschaften in egal welcher Sportart im Moment beheimatet. Dann würde ich sagen, kommen wir vom Handball zum Radsport. Ich kann es relativ schnell machen. Der 108. Giro d'Italia liefert mal wieder. Die Schotterpisten in der Toskana waren einmal wieder Austragungsort spektakulärer Etappen. So auch gestern am Sonntag, wo Primoz Roglic, der ja das rosa Trikot über diese Woche lang trug, unter anderem eine Bergetappensieg von Juan Aruso gesehen hat, aber natürlich trotzdem in rosa blieb, weil er da mitgehalten hat. Der hat einen Sturz gehabt. Am Sonntag hat das rosa Trikot verloren, hat jetzt über 2 Minuten Rückstand und am Ende ist der jubelnde Wout van Aert, der in Siena, das ist eine wirklich traumhafte Etappenzieleinfahrt gewesen, seinen 50. Karrieretitel holt. Der Typ ist sowieso mit allen Wassern gewaschen, mehrfacher Cross-Weltmeister und natürlich auch so irgendwie so mein Favorit, wenn er beim Giro, egal ob im Sprint auf einer Flachetappe oder im Hochgebirge, einfach freidreht. Der Typ ist wirklich Wahnsinn. Und neuer Gesamtführender, das ist auch was ganz Besonderes, ist jetzt erstmals ein Mexikaner, Isaac Del Toro, 21 Jahre jung, 1 Minute 13 vor Juan Aruso und Antonio Tiberi, der mit 1,30 jetzt Dritter ist. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, es ist erst die 9. Etappe gewesen. Und morgen mit einem Einzelzeitfahren nach Pisa, übrigens über knapp 29 Kilometer, kann das Ganze dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Wo Primoz Roglic dann vielleicht so ein bisschen was an Boden gut machen kann, an Rückstand, dass er jetzt eben eingefahren hat. In Albanien gab es ja zum Auftakt auch schon ein Zeitfahren, da ist Roglic Zweiter gewesen. Also das sollte ganz gut funktionieren. Ich kann euch ganz kurz noch sagen, wie sonst so im Gesamtklassement aussieht, unter den Top 10 unter anderem mit Richard Carapaz, Simon Yates, Egan Bernal und Primoz Roglic eben auf Platz 10. Einige dabei, auf die wir uns noch freuen können in den nächsten Wochen. Und dann wird jetzt fleißig ja der Weg nach Süditalien gesucht, um dann die nächsten Etappen auszufahren. Und so bleibt der Giro spannend. Und ich kann euch noch sagen, dass was ganz Besonderes, Benny, ich weiß nicht, ob du dich auch noch an meine Insta-Stories aus dem letzten Jahr aus Paris erinnern kannst, Montmartre auf die letzte Tour-Etappe hinzugefügt wird. Dieser spektakuläre Aussichtshügel mit der Kirche obendrauf in Paris, das war ja eines der Stimmungs-Hotspots oder einer der Stimmungs-Hotspots letztes Jahr bei dem Olympischen Straßenradrennen. Da wird es jetzt auch bei der Tour lang gehen. Finde ich total toll, weil das hat mega Spaß gemacht da oben am Berg. Auch wenn ich nicht mehr ganz hochgekommen bin letztes Jahr.
Ja, sind wir da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und wir gehen vor der Pause aber auch nochmal auf den Tennis ein, David. Denn auf der einen Seite haben wir die Generalprobe für die French Open hinter uns gebracht. Auf der anderen Seite beginnt gerade heute ja schon die Quali für die French Open. Also da steht der nächste Grand Slam an. Und was soll ich sagen? Wir fangen vielleicht erstmal an, bevor wir jetzt auf die Quali gehen. In Rom beim ATP Masters konnte sich am Ende tatsächlich Carlos Alcaraz durchsetzen. Das tatsächlich gegen den Comebacker Jannik Sinner, der ja nach der Dopingsperre jetzt zurückgekommen ist, aber es war wirklich eine Machtdemonstration. Ne? 7-6, 6-1 am Ende gewinnt Alcaraz dieses Finale. In dieser Deutlichkeit hätte man das, glaube ich, nicht gedacht, gerade wenn man Jannik Sinner im Vorhinein spielen sehen hat. Der wirkte so, als wäre er nie weg gewesen, in meinen Augen. Und David, wir müssen natürlich wieder darüber sprechen, über Alexander Zverev, der zwar zumindest einen Topspieler mit Arthur Fies schlagen konnte im Turnierverlauf von Rom, aber am Ende ging es eben dann im Viertelfinale doch wieder raus. Also weiter, die Masters-Bilanz in diesem Jahr ist unterdurchschnittlich für Zverev, für einen Topspieler, der um den Platz Nummer 1 der Weltrangliste kämpfen will. Und ja, ich sag mal so, man geht dann doch mit gemischten Gefühlen zu den French Open, aber er hat sich dann ja spontan doch noch für Hamburg gemeldet, weil da findet noch ein ATP-Turnier statt.
Ja, genau, das war auch die Pressemitteilung. Alexander Zverev kommt doch noch nach Hamburg, um, Zitat, noch ein paar positive Emotionen, Zitat Ende, zu sammeln. Also das ist natürlich die große Hoffnung. Heute startet er dort ins Turnier gegen den Qualifikanten Kovacevic aus den USA. Da soll es natürlich besser laufen und nochmal so ein bisschen einfach positive Emotionen. Das hat er schon ganz treffend beschrieben, da im Roten Baum sammeln. Übrigens auch Struff gegen Engel heute Abend auf dem Center Court direkt danach. Also das kann man sich auch gut und gerne mal angucken, was da in Hamburg abgeht. Das wird auf jeden Fall nochmal schön jetzt, bevor die French Open so richtig reinstarten, wo aber natürlich die Quali-Spiele wieder auch schon laufen. Du hast es angerissen. Ja, über Yannick Sinner müssen wir, glaube ich, nicht sprechen, dass es einfach eine Farce ist, dass der genau rechtzeitig zufälligerweise jetzt mit der Sperre wieder durch ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch noch einen Satz verlieren zu Paulini. Die ist nämlich die erste Italienerin überhaupt, die im Foro Italico beim Masters in Rom den Titel einsammeln kann. Gewinnt nämlich im Finale 6-4, 6-2 gegen Coco Gauff aus den USA. Und ja, eben gegen Yannick Sinner hat es dann, oder für Yannick Sinner hat es dann nicht funktioniert mit dem italienischen Doppelsieg, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mal darauf fokussieren und hoffen, dass Sascha Zverev in Hamburg sich nochmal in Form spielt, vielleicht der ein oder andere gute Gegner in Roland Garros dabei sein wird, sind wir diese Woche mit dem Dualismus aus Hamburg, den French Open und natürlich auch noch den weiteren Vorbereitungsturnieren, die ja auch bei den Damen noch gespielt werden, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Ja.
Die spielen unter anderem in Rabat noch diese Woche. Aber natürlich guckt schon mal alles so ein bisschen nach Paris.
Genau, vieles guckt nach Paris, auch weil die Quali eben heute startet. Aus deutscher Sicht sind dabei bei den Damen Ella Seidel, Julie Niemeyer, Tamara Korpatsch, Annalena Friedsam und Mona Bartel, die mal wieder bei einer Quali für einen Grand Slam dabei sein wird. Und bei den Herren, um das natürlich jetzt hier auch nochmal vollständig zu machen, schauen wir auch nochmal, wer da aus deutscher Sicht dabei ist. Da sind es nur drei in der Quali, nämlich Jannik Hanfmann, Maximilian Matterer und Henry Squire, die da starten. Hanfmann sicherlich mit den besten Chancen. Auch der ist ja mittlerweile weit aus den Top 100 rausgefallen, aber dennoch ein Name, den man, glaube ich, immer auf dem Zettel haben muss, wenn es zu einem Grand Slam kommt. Genau, so viel dazu. Wir freuen uns drauf und wünschen natürlich auch Zverev eine gute Generalprobe, dass es da in Hamburg bei seinem Heimturnier, muss man ja sagen, zu einem guten Ergebnis reicht. Und ja, soweit dazu.
Soweit dazu. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung und melden uns dann wieder im letzten Take vor dem Fußball mit Motorsport, Leichtathletik, Darts und Basketball. Bis gleich.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams. Und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem 7. Lauf der Formel 1 Weltmeisterschaft 2025. Der Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari fand statt und vielleicht ja das eines der letzten Rennen in Imola. Da müssen wir mal gucken, was die Vertragslage zulässt. Wir können aber mal sagen, Max Verstappen behält die Oberhand über beiden McLaren und gewinnt zum 4. Mal in Folge in der hessischen Partnerregion. Das ist ein kleiner Rückschlag für McLaren und ja, nochmal so ein kleines Ausrufezeichen, dass Max Verstappen zum Auftakt in die Europarennen setzt und ja, der Sieg also im 400. Rennen für das Red Bull Team, also nicht von ihm, aber für das Red Bull Team, das war wichtig, glaube ich, auch für die Red Bull Seele, wenn es sowas überhaupt gibt, Benny.
Ja, Max Verstappen kann also auch noch gewinnen, zum 4. Mal jetzt in Folge in Imola und das nach 3 Siegen hier, generell glaube ich in Folge von Oscar Piastri, der mittlerweile wirklich die Gesamtführung an sich gerissen hat und mittlerweile auch ja durchaus nicht nur zum erweiterten Favoritenkreis, sondern zum aktuellen Top-Favoriten wahrscheinlich zählt. Wieder Doppelpodium für McLaren, aber für Red Bull und insbesondere für Max Verstappen war das natürlich ein immens wichtiger Erfolg, aber auch sonst, Lewis Hamilton, er konnte zumindest diesmal das Lagerduell gegen Charles Leclerc bei Ferrari für sich entscheiden, am Ende ein 4. Platz, Alexander Albon mit einem starken 5. Platz für den Williams, generell Williams mit 5 und 8, mit Carlos Sainz ein gutes Ergebnis, eigentlich viel beim Alten, kann man glaube ich sagen. Liam Lawson im Racing Bulls wieder ohne Punkte. Nico Hülkenberg ebenfalls nicht in den Punkten. Alonso immer noch nicht in den Punkten mit Aston Martin. Also da warten auch noch viele auf ihre Punkte.
Genau, da haben natürlich auch noch viele am Wochenende auf Kimi Antonelli geguckt, der Lokalmatador in Imola, unter anderem ja mit seiner Schulklasse im Paddock unterwegs gewesen, hat da einiges an Schlagzeilen geliefert, was die lokale Fahrergarde angeht. Aber auf der anderen Seite hat man sich dann vor dem Rennen ja so ein bisschen das Maul zerrissen. War das vielleicht ein bisschen drüber? Hat er sich zu wenig auf das Sportliche fokussiert? Am Ende kann man sagen, es hat jetzt nicht akut an ihm selbst gelegen, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend war. Ein technischer Defekt sorgte in Runde 44 dafür, dass es nichts geworden ist mit den Punkten beim Heimrennen. So bleibt es bei 6 mageren Punkten für Mercedes durch George Russell. Und dann lasst uns doch mal blicken auf die WM. Du hast es angesprochen, Oscar Piastri weiter vorneweg, 146 Punkte, Lando Norris 133, verkürzt den Abstand also etwas und auch Max Verstappen macht ein bisschen Boden gut, 124 Punkte, dahinter Russell, Leclerc, Hamilton in der WM-Wertung. Und wenn wir uns jetzt noch die Konstrukteure angucken, ist da weiter McLaren fast doppelt so weit vor Mercedes, was die Punkte angeht. Red Bull verfolgt Mercedes, da sind es nur 16 Punkte Unterschied und auch 17 Punkte dahinter. Dann Ferrari hinter Red Bull, Williams, Haas, Aston Martin abgeschlagen dahinter. Das also der Stand nach dem ersten Europarennen in Imola. Weiter geht es dann bereits in dieser Woche. Das heißt, parallel zum Pokalfinale in Berlin habt ihr European League Final Four und Formel 1 in Monaco. Das ist natürlich auch wieder das allseits bekannte Thema. Sollte diese Strecke im Kalender bleiben? Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche wieder drüber sprechen. Ich kann euch aber sagen, was sicher ist, nämlich die Uhrzeiten. Samstag Qualifying 16 Uhr, Rennstart Sonntag 15 Uhr.
Ja, ganz genau. Also da wird sich zeigen, ob Max Verstappen an seinem Sieg nochmal ansetzen kann und vielleicht auch ein bisschen den Druck auf Piastri ausbauen kann oder ob Oscar Piastri hier tatsächlich zurückschlagen kann. Aber so viel sei gesagt, das Team McLaren wirklich unfassbar stark. Genau, David, ich glaube, wir gehen jetzt zum Darts, richtig?
Noch nicht ganz. Ich gebe dir kurz vorher noch ein Leichtathletik-Update.
Oh, Entschuldigung.
Das ist für dich. Alles gut. Noch kurz zur Formel 1. Falls ihr nicht so viel gesehen habt vom Rennen, schaut euch zumindest mal das Anbremsmanöver auf die erste Kurve an. Da hat nämlich Max Verstappen schon das Rennen gewonnen. Das war eines der besten Manöver, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Das schaut euch gerne noch an. So, jetzt gibt es ganz kurzes Leichtathletik-Statement, muss man ja fast schon sagen. Denn Julian Weber, der rheinhessische Speerwerfer, hat die 90-Meter-Marke geknackt in der Diamond League in Doha. 91,06 Meter, das ist ein hervorragender Wurf und generell auch eine tolle Serie. Er hat noch nie die 90 Meter erreicht. Seine bisherige Bestmarke lag bei 89,54, hat aber generell auch zweimal über 89 geworfen jetzt bei diesem Diamond League Meeting. Hat auch den Inder und Olympiasieger von Tokio, Chopra, hinter sich gelassen, der auch Landesrekord geworfen hat. Also weiß ich nicht, was da mit dem Wind los war in der Wüste. 90,23 hat der geworfen. Max Dehning noch Elfter geworden. Der hat nicht so einen starken Tag erwischt, nur 74 Meter. Also Diamond League hat weiter geliefert. Aber auch ansonsten gibt es viele Neuigkeiten aus der Leichtathletik, von denen ich zumindest ganz kurz berichten will. Diamond League selbst geht weiter am 25. Mai in Rabat, also so ein bisschen dann, wenn die Tennisdamen da fertig sind, dann kommt die Leichtathletik Armada dahin und sonst gibt es noch ein bisschen was Neues, aber nicht unbedingt Gutes. Vielleicht für Malaika Mihambo, aber das sind natürlich Schlagzeilen, die man nicht gerne liest. Marina Bekromantschuk, 29 Jahre alt aus der Ukraine, unter anderem natürlich überragende Dreispringerin und Weitspringerin der letzten Jahre, viel Kopf-an-Kopf-Duelle mit Malaika Mihambo gehabt, ist jetzt wegen eines Dopingverdachts vorläufig suspendiert worden. Es ist wohl Testosteron nachgewiesen worden bei ihr. Das ist die nicht gute Schlagzeile. Dann habe ich noch drei gute Schlagzeilen. Zum einen einen neuen Weltrekord. Über 35 Kilometer gehen. Bennys Lieblingsdisziplin Massimo Stano. 2 Stunden 20, 43 die neue Bestmarke. Außerdem gibt es zwei Bestmarken über inoffizielle Strecken. Einmal die 150 Meter bei den Damen. Favour Ofili 15 Sekunden 85 in Atlanta gelaufen. Und ebenfalls in Atlanta der Brite Hughes, der über 200 Meter auf gerader Strecke, also ohne Kurve, 19,55 läuft, allerdings mit ein bisschen zu viel Rückenwind. So, das aus der Leichtathletik und jetzt gerne du mit dem Darts.
Ja, vielen Dank, denn ja, es stand eine relativ entspannte Woche im Darts auf dem Plan. So viel sei vielleicht gesagt, wir müssen gar nicht so lange an der Pro Tour festhalten, an den beiden Pro Tour Turnieren, die waren. Aber was feststeht, ist, dass Gabriel Clemens sich mit einem Halbfinale auf der Pro Tour wieder in die relativ sicheren WM-Plätze gespielt hat. Wir haben ja jetzt letzte und vorletzte Woche ein wenig über Gabriel Clemens geredet und über die Gefahr, dass tatsächlich im schlimmsten Fall es um den Tourcard-Verlust gehen könnte, wenn die Saison so weitergeht. Mit dem Halbfinale hat er sich da jetzt echt rausgebissen. Das war ein richtig wichtiges Ergebnis. So konstant hat man ihn auch schon lange nicht spielen sehen. Dementsprechend war das enorm wichtig. Und auch sonst, war einiges anderes auch noch auf der Uhr in dieser Woche. Zum Beispiel zwei Tourcard-Holder-Qualifier für die European Tour. Auch da war es aus deutscher Sicht sehr, sehr erfolgreich. Im Turnier, für das siebte European Tour-Turnier, gab es direkt drei deutsche Qualifikanten sogar, mit Max Hopp, der sich für sein nächstes European Tour Turnier qualifiziert hat, Nico Springer, der mal eben Martin Lukman mit 6-0 und einem 105er Average um den Platz bei der European Tour gebracht hat, und Lukas Wenig, der ebenfalls dabei ist. Und Lukas Wenig und Nico Springer holten sich tatsächlich den Doppelerfolg, beide nämlich auch im achten European Tour Turnier des Jahres dabei. Genau, und ansonsten waren am Wochenende dann auch noch die Home Nation Qualifier für die nächsten vier European Tour Turniere. Da haben sich nämlich aus deutscher Sicht für Leverkusen Kevin Knopf, Dragutin Horvat, Moritz Bormann und Joshua Herrmann qualifiziert. Zwei von vier dieser Qualifikanten feiern ihr Debüt mit Bormann und Joshua Herrmann, zwei junge Spieler. Ja, und gut, Dragutin Horvat, da muss man, glaube ich, nicht viele Worte zu verlieren. In Kiel werden dabei sein Liam Mendel-Lawrence, der sich absolut verdient, mal wieder hier qualifiziert. Kevin Troppmann, Jorik Hofkens, ein sehr, sehr junger Spieler, der sich gegen Patrick Klingelhöfer durchsetzt. Und Martin Kramer, der sein Debüt feiern wird. Und dann war auch noch Hildesheim, und da setzte sich tatsächlich am Ende der erste Tourcard-Holder durch. Denn es gibt ja die Chance für die Tourcard-Holder, an zwei Home Nation Qualifiern auch teilnehmen zu dürfen. Das hat jetzt Czerwinski bei dem Turnier für Hildesheim genutzt und hat sich 6-2 qualifiziert für sein Debüt. Felix Springer, der Bruder übrigens von Nico Springer, der wird in Hildesheim dabei sein. Martin Kramer holt seine Doppelqualifikation und Kevin Troppmann ebenfalls. Also viele neue Namen auf der European Tour. Das macht ja auch den Reiz ehrlicherweise komplett aus dieser Turnierserie. Und da stehen die nächsten Qualifikanten fest. So viel, glaube ich, erstmal zum Darts.
So viel noch nicht zum Darts, weil wir müssen natürlich noch über die Premier League sprechen. Das kann ich gerne übernehmen. Spieltag Nummer 15 in Aberdeen hat stattgefunden und die Schlagzeile des Tages ist, ja, Gervin Price liefert, aber es reicht wirklich zu nichts, denn der neuen Darter bringt nicht mal den Einzug ins Halbfinale. Nach einem Aus gegen Stephen Bunting 4-6 am Ende. Auf der anderen Seite muss man aber ein ganz dickes Lob ebenso loswerden an Nathan Espinel, der nämlich dreimal gewinnt an diesem Abend. Erst gegen Van Gerven, dann gegen Bunting und im Finale gegen Chris Dolby. Ihr fragt euch jetzt, was ist mit Humphries und Littler passiert. Also erstmal haben die direkt gegeneinander gespielt. Littler hat gewonnen 6-3 und dann zog Littler ganz knapp den kürzeren 6-5, geht jetzt zum Ende zugunsten von Chris Dolby aus. Und Nathan Espinel holt gegen Chris Dolby eben den zweiten Tageserfolg in dieser aktuell laufenden Premier League-Saison. Und dann wird der Kampf um den vierten Playoff-Platz richtig spannend. Gervin Price und Nathan Espinel sind jetzt punktgleich auf Rang 3 bzw. 4. Michael van Gerven hat nur noch 20 Punkte und immer noch keinen Tagessieg. Trotzdem beachtlich, dass er sich überhaupt da gehalten hat. Also das wird richtig spannend. Und wir blicken ganz besonders jetzt am Donnerstag nach Sheffield. In der Utilita Arena, wie auch immer das Ding ausgesprochen wird, wird nämlich dann direkt im unmittelbaren Showdown klar, wer denn Platz 4 holt. Denn im Viertelfinale stehen sich direkt im zweiten Spiel Nathan Espinel und Michael van Gerven gegenüber. Und dann kann The Asp ja bereits aus eigener Kraft das Playoff-Ticket lösen, denn so viel zu spielen ist ja auch nicht mehr. Das ist nämlich schon das letzte Event, bevor es dann in die O2 nach London geht, wo dann in der kommenden Woche das große Finale dieser Premier League-Saison ansteht.
Ja, ganz genau. Das heißt, ja, ach, die Premier League-Saison, die ist echt lang, aber so langsam sehen wir Licht am Ende des Tunnels und dann kann man sich auch mal wieder auf die Playoffs freuen. Genau, so viel dazu. Und bevor wir dann zum Fußball gehen, David, schauen wir natürlich auch nochmal auf den Basketballsport, denn da stehen nicht nur die deutschen Playoffs an, sondern ja, über die NBA-Playoffs müssen wir natürlich auch ein wenig sprechen, auch weil wir tatsächlich ja deutsche Beteiligung dabei haben. Es geht um Isaiah Hartenstein, der mit Oklahoma City Thunder ja, ja tatsächlich träumen kann vom Sieg in der NBA. Es geht gerade auf dem Weg in die NBA Finals und da konnten sie ja die Denver Nuggets von Nikola Jokic am Ende schlagen, 125-93. Es sieht also aktuell sehr gut aus für Hartenstein und Co. Und da drücken wir natürlich die Daumen. Aber David, es ist ja auch ein weiterer NBA-Spieler tatsächlich bei den deutschen BBL-Playoffs dabei gewesen. Dennis Schröder bei seinem Heimatverein Braunschweig. Er ist ja Miteigentümer, glaube ich, sogar.
Ja, zumindest ja, irgendwie beteiligt. Augen, ja, genau. Ja.
Genau, Mitbeteiligter. Und unter den Augen von Dennis Schröder konnte Braunschweig den ersten Sieg in den Playoffs einfahren.
Genau, also da ist Viertelfinale gerade angesagt in der BBL. Die Bayern führen gegen die Centennics mit 1-0, 78-60 heißt es da. Die Löwen, du hast es richtig angesprochen, gewinnen zu Hause gegen Würzburg 1-0. Ebenso ist Heidelberg in der Serie vorne mit einem Auswärtserfolg gegen Chemnitz. Und Ulm führt gegen Alba, die weiterhin irgendwie auf keinen grünen Ast kommen in dieser laufenden Saison. Da also gerne hingeschaut zu den Viertelfinalserien in der BBL und in der NBA sind eben schon quasi die Halbfinals am Start. Du hast Oklahoma bereits angesprochen, für Hartenstein und Co. geht es jetzt gegen Minnesota. Die Serie startet Mittwoch 2.30 Uhr, viel Spaß beim Wachbleiben. Und Knicks gegen Pacers Donnerstag um 2 Uhr. Die Knicks haben die Celtics geschlagen im Viertelfinale und sind nach 25 Jahren das erste Mal überhaupt wieder in den Conference Finals mit dabei und wollen jetzt natürlich dann vielleicht im Finale gegen Hartensteins City Thunder, ja, einstarten. Das verfolgen wir natürlich en Detail und werden es hier in der kommenden Woche besprechen und blicken dann übrigens auch schon mal langsam einen Blick auf die WNBA-Saison, wo ja auch einige deutsche Topspielerinnen am Start sind und da immer mal wieder für Schlagzeilen sorgen. Da gibt es dann ab nächster Woche mehr zu und dann natürlich auch wieder ein Update aus den Playoffs in BBL und NBA. Falls ihr euch fragt, was ist mit dem Snooker passiert, von der Q-School, von der Benny letzte Woche gesprochen hat, gibt es noch nichts zu berichten. Die startet nämlich erst an diesem Mittwoch. Also bleibt uns nicht viel anderes übrig, als gleich über Fußball zu sprechen.
So ist es. Bis gleich.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Die Saisons in den deutschen Ligen sind gespielt. Liga 3, Liga 2, Liga 1. Wir blicken gemeinsam auf die letzten Spieltage und starten unten, Benny. Ist das in Ordnung? Wir waren beide im Stadion, deswegen hat die dritte Liga, glaube ich, schon mal das Recht, hier nochmal als erstes genannt zu werden. Du warst in Cottbus, ich war in Bielefeld. Für beide Teams ging es um... ja, noch ein bisschen was. Die Cottbusser haben wahrscheinlich um mehr gekämpft als die Bielefelder. Und ich würde sagen, da du am Ende das brisantere Spiel hattest, fängst du doch gleich mal an. Im regnerischen Cottbus, wie ich gesehen habe.
Im regnerischen Cottbus, ganz genau. Am Ende, ja, im eigenen Stadion. Man hatte es selbst in der Hand, sich diese Relegation zu sichern gegen Teams wie Saarbrücken und Rostock. Und hatte dabei sogar ehrlicherweise Schützenhilfe, gerade in Rostock, oder von Rostock, weil man in Hannover gegen Hannover 2 ja sogar 2-1 verlor. Ja, parallel gewann Saarbrücken ihre Partie gegen Borussia Dortmund 2, unter anderem auch übrigens wegen eines Abseitstores. Also korrekt. Das macht alles hier noch pikanter eigentlich, wie jetzt Saarbrücken hier Dritter wurde. Aber Cottbus hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. 1-4 gegen Ingolstadt, bei denen ging es ja um gar nichts mehr. Da konnte es nicht viel weiter nach oben und nicht viel weiter nach unten gehen. Da war es relativ egal, wo man jetzt landet. Aber natürlich wollte man einen guten Saisonendsport feiern. Ja, und es ging eigentlich bedeutend schlecht los. Malone, der dann als 1-0 macht in der ersten Halbzeit, durch ein Eigentor schafft es dann Cottbus vor der Halbzeit noch zum Ausgleich. Man wurde da auch besser und hatte dann auch die zwingenderen Chancen. Ehrlicherweise, gerade das 1-0 für Ingolstadt kam auch wirklich aus dem absoluten Nichts, weil Cottbus da eher am Drücker war. Ja, und in der zweiten Halbzeit wurde daraus wirklich eine Partie grauenvoll verteidigte Tore von Cottbus und trotz grandioser Stimmung geht man hier eben gegen die Schanzer unter, die, ja, vielleicht, lass es 30, 40 Leute gewesen sein, die da im Gästeblock in Cottbus waren. Kennt man ja leider nicht anders beim Team von Ingolstadt, aber ja, für Cottbus brutal, wie jetzt am Ende dieser dritte Platz vertändelt wurde, gerade weil man ja in der Vorwoche noch auswärts gegen Rostock, gegen den direkten Konkurrenten 3-1 gewinnen konnte und da auch eine richtig gute Leistung zeigen konnte. Also in Cottbus war die Stimmung richtig gedrückt, die Fans waren dennoch, glaube ich, nach dieser Partie sehr, sehr laut und hatten, ja, glaube ich, ihre Mannschaft auch absolut zu Recht gefeiert, weil wir dürfen nicht vergessen, diese Mannschaft ist vor der Saison erst in diese dritte Liga aufgestiegen und hat mitgekämpft um die zweite Liga und trotzdem herrscht danach natürlich Frust, ganz klar.
Durchmarsch jetzt also nicht mehr möglich und das, was du sagst, lässt sich ganz gut auch spiegeln auf Arminia. Stimmung war gedrückt, Fans waren laut, weil Arminia die Drittligameisterschaft klar gemacht hat durch einen Heimsieg gegen Waldhof Mannheim, die gleichzeitig aber auch den Klassenerhalt gefeiert haben, ehrfürchtig ein Spalier gebildet haben, bevor Mal Korbus und Mitch Kniert die Auszeichnung als beste Drittligaspieler und Drittligatrainer der Saison bekommen haben. Mitch Kniert wurde von der Südtribüne begrüßt mit dem Ausruf Kniert raus, als die Trophäe an ihn übergeben worden ist. Das war ein emotionales Highlight und dann natürlich die Drittliga-Trophäe für die Arminia, die am Ende durch ein Tor von Noah Saren-Renbase sich mit diesem Heimerfolg gegen Dresden durchsetzt, die parallel auch einen Heimsieg landen gegen Unterhaching. Auch da war die Stimmung bombastisch von dem, was man da gesehen hat. Dresden und Bielefeld gehen hoch, das stand ja bereits fest. Saarbrücken ist der lachende Dritte im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn das natürlich, du hast es angesprochen, nicht regelkonform war, was da gegen Dortmund 2 ablief. Trotzdem gönne ich es, wenn wir uns jetzt mal die letzten Jahre angucken, was da am Ludwigspark passiert ist, den Saarländern, dass es da in die Relegation geht. Ist ja übrigens nicht der einzige Dritte, der in die Relegation geht, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und für Arminia gedrückte Stimmung, weil eben ganz genau klar war am Horizont, ja, klar, das Stadion explodiert jetzt heute nicht, weil am Samstag eben in Berlin dieses große Ding gegen den VfB Stuttgart ansteht. Es gab keinen Platzsturm, weil eben auch im Westfalenpokal am 29. in Himmelfahrt noch dieses Spiel gegen Lotte ansteht, wo das Triple perfekt gemacht werden könnte. Also dieser Fiebertraum geht einfach weiter und die Spannung ist langsam so nicht mehr greifbar, dass eben auch das Stadion sich einfach nicht mehr entladen kann, eben weil diese Emotionen fast schon blockiert sind, um sie in Berlin alle rauszulassen am Samstag. Das ist sehr, sehr merkwürdig, ehrlicherweise.
Kompliziert, ja. Gleichzeitig eine komische Saison, aber natürlich eine sensationelle Saison. Also ja, diese dritte Liga hat, glaube ich, mal wieder Spaß gemacht und wenn man ganz ehrlich ist, auch als neutraler Zuschauer, die drei Teams, die da oben drin stehen jetzt, damit kann man sehr, sehr gut leben. Selbst wenn als drei Saarbrücken hochgeht, würde ich mich da, glaube ich, auch sehr drüber freuen. Ich hätte mich aber auch über Cottbus oder über Rostock in Liga 2 gefreut. Alles Vereine, die, glaube ich, höher spielen müssten oder auf jeden Fall könnten von der Wucht des Vereins her. Aber so viel, glaube ich, zur dritten Liga. Und wir gehen in die zweite Liga, denn auch da haben wir einen Meister. Und ja, was für einen nach einem deutlichen Sieg, nämlich den ersten FC Köln. 4-0 gewinnen sie daheim gegen Kaiserslautern, ein Team, was ja auch noch Ambitionen hatte, was da vorne auf den dritten Platz ging, aber ja, die wurden ordentlich zerhauen mit 4-0. Friedhelm Funkel hat also seinen Zwei-Spiele-Job erfüllt. Am Ende jetzt also seine Kölner nicht nur zum Aufstieg geführt, sondern auch zur Zweitligameisterschaft. Und ja, ich glaube, das auch absolut verdient. Parallel der HSV ja nicht erfolgreich gewesen, am Ende 2-3 gegen Greuther Fürth verloren. Die Torjägerkanone hat sich Davy Selke trotzdem gesichert mit 23 Toren. Und ja, dem HSV wird's, sind wir ehrlich, absolut egal sein. Man hat nach 7 Jahren den Aufstieg in die erste Liga wieder geschafft. Man wird nicht zum Zweitliga-Dino und kann sich jetzt wieder endlich nach oben richten. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und David, um den Reigen voll zu machen, Rang 3, du hast schon richtig gesagt, das Saarland tobt. Wir sehen die doppelte Saarland-Relegation. Einmal Saarbrücken in der Zweitliga-Relegation und Elversberg sehen wir in der Relegation zur ersten Liga. Was ist denn da los?
Was ist denn da los? Ein Sieg auf Schalke und dann musst du eigentlich direkt weiterreden.
Ja, was soll ich dazu sagen?
4.400 Verrückte aus dem Saarland waren in der Veltins Arena und durften jubeln.
Ja.
weil Kenan Karamans Saison als Schalke-Kapitän nicht gut zu Ende geht.
Ganz genau, immerhin haben wir nochmal 20 Minuten lang Pierre-Michel Lasogga-Fußball sehen können. Nach 6 Jahren Abstinenz hat er sein Comeback in der 2. Liga gefeiert. Das ist auch eine unfassbare Geschichte. Und auch bezeichnend dafür, dass Ben Baller und Pierre-Michel Lasogga, die dann reingekommen sind, eigentlich zweite Mannschaftsspieler, dass Ben Baller dann sogar noch die Bude macht für Schalke und keiner des aktuellen Kaders. Absolut bezeichnend für die Saison der Königsblauen. Und am Ende schrammt man ja trotz der Niederlage knapp vorbei an dem Lostopf der Amateure. Ne? Ja. Rang 15 hätte dafür gereicht.
Ich kenne das bestens.
Es ist grauenvoll, aber Gott sei Dank haben wir das immerhin verhindert. Andere Teams haben das für uns verhindert, sagen wir mal so.
So sieht's aus.
Genau.
Ja, 3 Punkte vor dem Relegationsrang. Das heißt, Saarbrücken wird jetzt gegen Braunschweig spielen. Viel Spaß mit Daniel Scherning, während sich die Preußen aus Münster jetzt auf Platz 15 gehalten haben und dank einen Punkt mehr als Braunschweig auf dem Konto die Relegation eben vermeiden. In Elversberg ist die Stimmung groß. Es könnte der nächste neue Bundesligist sein, nachdem Holstein Kiel ja auch bereits das erste Mal in die Bundesliga eingezogen ist. Elversberg dann jetzt in der Relegation. Blick mal gleich nochmal drauf auf die Duelle, was wir da erwarten gegen Heidenheim. Das ist natürlich ein besonderes Relegationsduell, gerade wenn wir uns die Größe der beiden Mannschaften angucken. RTL wird nicht erfreut sein, dass jetzt Köln und der HSV hochgehen, aber natürlich hat man damit der Bielefeld und Dresden zumindest bestmöglich irgendwie für Nachschub gesorgt. Ja, was war sonst noch los in dieser 2. Liga? Darmstadt spielt im, unbedeutenden Spiel gegen Regensburg, zumindest beim Tobi Kempe Abschied nach 10 Jahren in Darmstadt mit kurzer Unterbrechung. 3:1 versöhnlich gegen den letzten Regensburg. Der KSC gewinnt gegen Paderborn 3:0, hilft dem Paderbornern von noch Trainer Kwasniok, der geht da ja jetzt dann aber eben nicht im Kampf, um vielleicht noch oben dran zu springen. Der HSV hast du erwähnt, verliert in Fürth. Hertha gegen Hannover 1:1, das ist am Ende auch relativ unbedeutend gewesen für beide Teams. Am wichtigsten da vielleicht, dass Fabian Rehse in Berlin bis 2030 verlängert hat. Magdeburg gewinnt gegen Düsseldorf 4:2, aber weil eben Elversberg gewinnt, kann da auch nicht wirklich Druck gemacht werden im Kampf um eine mögliche Relegation. Braunschweig verliert gegen Nürnberg, auch das ist ja dann gleichbedeutend mit der klargemachten Relegation. Und Ulm gegen Münster 2:2, die einen Schwarz-Weißen bleiben in der Liga und die anderen eben nicht. So, haben wir noch was zur 2. Liga? Außer die Frage, Friedhelm Funkel, sollte er bleiben oder nicht in Köln?
Ich glaube, er hat gar nicht das Interesse zu bleiben, aber ich glaube, er sollte auch nicht bleiben.
Hat jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen gestern.
Eher nicht, aber ich glaube, der Verein ist dann doch auf der Suche nach einem festeren Trainer. Funkel war ja dann auch wieder der Feuerwehrmann, als den man ihn kennt aus den Vorjahren. Aber naja, vielleicht nur, um es noch hinzuzufügen, auf Schalke gab es nach der Partie einen Banner, einen großen Banner in der Nordkurve mit historisch schlechteste Platzierung. Schöne Sommerpause, ihr Versager. Und ich glaube, das ist auch absolut verdient. Die letzten Minuten übrigens die gesamte Kurve mit dem Rücken zum Spiel, was ein klares Statement ist. Ich glaube, dass diese Fans so eine gesamte Saison überhaupt dieses Stadion voll gemacht haben, ist ein positives Statement des Vereins genug. Und es ist absolut in Ordnung, dass man dann auch gegen Ende der Saison so ein Zeichen setzt. Es ist grauenvoll, es ist schlecht und es ist erbärmlich. Bitte.
Bitte, sagt er. Und dann folgend auf diese Schalke-Tirade, machen wir weiter mit Liga 1. Ja, da kann er sich sein Lachen nicht verkneifen hier. Eigentlich muss man doch als Kneifen bezeichnen. So, Liga 1 jetzt aber. 34. Spieltag. Die letzte Sky-Konferenz liegt hinter uns. Auch das etwas Besonderes. Und wir steigen direkt ein mit dem größten Event des Samstagnachmittags. Denn RB Leipzig spielt nicht in Europa. Sie verlieren zu Hause gegen den VfB Stuttgart, der ja keine Chance mehr auf Europa hat, außer die Arminia verliert das Pokalfinale in Berlin. Auf der anderen Seite springt Borussia Dortmund noch auf die Champions League Plätze mit Platz 4. Frankfurt gewinnt in Freiburg 3:1 und spielt deswegen auch Champions League. Also 3. Frankfurt, 4. Dortmund, 5. Freiburg, Europa League im Breisgau und weil Leipzig nicht international spielt und Mainz zu Hause gegen Leverkusen 2:2 spielt im letzten Spiel unter Xabi Alonso, also Leverkusen unter Xabi Alonso, ist Mainz tatsächlich drin im Europapokal, Mainzer in der Conference League.
Ja, unfassbar. Auch generell eine wilde Partie, weil 3 Tore vom VAR dann noch einkassiert wurden.
4.
2 davon allein.
4 Tore von Mainz.
4?
Ja. 4 Tore waren es.
Unfassbar. Aber ja, am Ende einen am Ende einen Punkt von Mainz, der eben dann am Ende reicht. Und ja, auch von mit 2 Toren von Spielern, die auch sinnbildlich für den Erfolg von Mainz sind, nämlich Johnny Burkhardt, der endlich eine Saison zu Ende gebracht hat ohne Verletzung, und Paul Nebel, ebenfalls ein junger Spieler, der ja bei Mainz bisher eben immer noch spielt. Und Mainz, ja, das letzte Mal, glaube ich, internationales Geschäft, das ist schon, wie lange ist das her?
16, 17, glaube ich. Du hast gesagt, 16, ja, 3 VAR, 4, nagelt mich fest. Ich habe jetzt die Konferenzeindrücke von Schmiso, der hat 4 gesagt, egal. Ja, tatsächlich, Mainz 05 das letzte Mal in Europa im Jahr 16, 17, damals in der Europa League Gruppenphase gewesen. 2 Siege gegen Karabakh Aktam, wenn ich es richtig sehe, und nochmal Karabakh Aktam. So, ja, und jetzt geht's wieder los.
Jetzt geht's wieder los. Also, ja,
Käbele, um Gottes Willen, was ist das denn?
Käbele. Finnland, ne?
Aserbaidschan, ja. Fast.
Ist auch, oh Gott.
Egal, so, ne?
Vergiss es. So. Ist grauenvoll. Na gut, nee, also wir, auf jeden Fall Mainz, schöne Geschichte, sich hier ins internationale Geschäft zu spielen. Also, das ist ja schon fast romantisch, dass wir Freiburg und Mainz hier europäisch sehen gemeinsam, 2 Traditionsvereine, für die, denen man sich, glaube ich, echt wünschen kann, und die dann sogar vor Leipzig landen. Tolle Geschichte, und ja, ich glaube, über die Teams, die wir in der Champions League sehen, dürfen wir uns auch nicht beschweren. Am Ende setzt sich ja Dortmund durch und wird nächstes Jahr doch noch Champions League spielen, nach einem 3-0-Erfolg gegen Kiel. Ja, was für eine Serie am Ende von Untertrainer Niko Kovac, der hier Dortmund-Saison mal sowas von rettet. Wir dürfen nicht vergessen, zwischenzeitlich 7 Punkte überhaupt vom europäischen Geschäft entfernt gewesen. Und am Ende holt man sich sogar noch die Champions League. Versöhnlicher kann es, glaube ich, nicht enden. Frankfurt auch sicher dabei nach dem Sieg in Freiburg. Und Leverkusen und Bayern natürlich, ja, tolle Geschichte. Ich glaube, Teams, die absolut konkurrenzfähig sind. Unten im Abstiegskampf ging ja sowieso nichts mehr, auch wenn Bochum 2-0 auswärts gegen St. Pauli gewonnen hat. Ja, die Absteiger standen fest. Heidenheim wird gegen Elversberg in der Relegation spielen. Und ja, damit gehen wir aus einer Bundesliga-Saison.
Ja, die natürlich nochmal ausgiebig mit einem Rückblick ausgestattet wird, zusammen mit unserem Kollegen David Müller von Football's Coming Home. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also die gesammelten Ergebnisse außerdem, wie gesagt, Hoffenheim verliert gegen die Bayern im letzten Spiel von Thomas Müller in der Fußball-Bundesliga. Vorerst gucken wir mal, was da noch kommt, mit 0-4. Heidenheim kann eben ja dann doch nicht darunter springen, weil sie zu Hause gegen Bremen 1-4 verlieren. Augsburg 1-2 gegen Union. Gladbach 0-1 gegen Wolfsburg. Das war dann am Ende auch irgendwie vielleicht nochmal so ein kleiner Positivstürmer für die Wölfe, die auch keine schönen letzten Wochen hatten. Also der 34. Bundesliga-Spieltag liegt hinter uns. Und jetzt haben wir eben spannende Relegationsspiele und die ganzen Vorschau-Elemente und was international so los war, lagern wir nochmal aus in einen Extra-Take. Deswegen dranbleiben bitte.
Käfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Da! Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir nochmal zurück nach der Unterbrechung und melden uns nochmal wieder mit einer kleinen Vorschau auf DFB-Pokalfinale und die beiden Relegationen. Wir fangen an mit der Erstliga-Relegation. Heidenheim und Elversberg, die Saarländer haben ihr Rückspiel zu Hause. Könnte ein Vorteil sein, dass man zuerst auf die Ostalb muss, oder?
Ja, das kann es. Ich sehe hier ehrlicherweise auch echt eine enge Partie auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe hier Heidenheim nicht deutlich in der Favoritenrolle, haben wirklich deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich hatte nach dem Saisonbeginn echt, ja, mehr erwartet, ob das jetzt ein Paul Wanner ist, der diese Topform vom Start nicht weiterführen konnte, ob das ein Cienza ist, der eigentlich am Anfang gut wirkte, aber dann irgendwie auch nicht so richtig immer konstant Leistung abliefern konnte. natürlich ist Heidenheim leichter Favorit, aber ich sehe hier Elversberg schon in einer guten Ausgangslage und mit guten Chancen. Ja. Oder was sagst du?
Sehe ich auch so. Also ich glaube, das wird eine enge Partie oder zwei enge Partien. Donnerstag 20.30 Uhr und dann am Montag um 20.30 Uhr finden diese beiden Partien statt. In der zweiten Relegation, zweite, dritte Liga, gibt es dann am Freitag und am Dienstag die Duelle. Wir starten Freitag 20.30 mit Saarbrücken gegen Braunschweig in eine Serie, wo, glaube ich, auch die Euphorie im Ludwigspark dafür sorgen kann, dass es eine richtig gute Ausgangslage für die Saarländer gibt. Braunschweig hat aber doch das ein oder andere Mal in den letzten Wochen deutlich besser performt, als es der Tabellenplatz vermuten ließ. Von daher glaube ich schon, dass man im Eintrachtstadion ein bisschen was drehen kann. Aber wie hoch muss der Vorsprung im Ludwigspark sein, dass es dann reicht? Ich meine, hohe Heimerfolge und dann Auswärtsrückspiel habe ich nicht so die Erfahrung mit. Ich weiß, dass es andersrum gefährlich werden kann. Hust, hust, Darmstadt, Bielefeld.
Ja, ich finde, also Braunschweig ist wirklich eine absolute Wundertüte, ne? Echt tolle Siege einfahren können, auch deutliche Siege einfahren können und dann kommen dann aber auch so diese Kompletteinbrüche, wie es ja jetzt auch am Wochenende wieder beim 1:4 gegen Nürnberg der Fall war. Deswegen Saarbrücken, keine konstante Saison in der dritten Liga, hat auch auf sich warten lassen, am Ende sich eben auf den letzten Metern doch noch diesen dritten Platz gesichert. Aber ja, dieses Braunschweig ist, glaube ich, doch zu viel zweite Liga, dass sie sich hier den Rang ablaufen. Ich bin ehrlicherweise voll auf Seiten von Saarbrücken. Ich bin hier voll parteiisch. Aber ich glaube, Braunschweig ist tatsächlich, verstehe ich, aber Braunschweig unter immer noch Trainer Scherning, oder?
Ja.
Ja, wie gesagt, also da waren ja Siege dabei. Da waren Siege übrigens gegen Paderborn, Braunschweig und Lautern in Folge dabei zwischenzeitlich. Also die haben eine richtig, für den 16. Platz zwischendrin eigentlich viel zu gute Teams geschlagen. Ich gehe hier schon mit Braunschweig, ehrlicherweise.
Ja, da bin ich gespannt, ob das wirklich eintritt, ob die Wundertüte dazuschlagen kann. Und dann haben wir natürlich am Samstagabend noch das große Spiel. Generell erstmal ganz große Empfehlung, natürlich Finaltag der Amateure im Ersten. Guckt euch die ganzen Landespokalfinals an, außer das Westfalen-Pokalfinale. Das werdet ihr in diesen Konferenzen nicht haben, denn die Arminia hat Besseres zu tun. Samstag, 20 Uhr, DFB-Pokalfinale in Berlin. Ticket, weiß ich nicht, ob das jetzt noch irgendwie was wird bei mir. Es ist ziemlich belastend, dass es nicht geklappt hat. Trotzdem, emotionale Entladung natürlich wirklich vorhanden bei Arminia. Im Marathon-Tor wird es da zur Sache gehen. Arminia Bielefeld hat seit dem 8. März kein Spiel mehr verloren. Der VfB Stuttgart aber rechtzeitig gerade nochmal wieder in Form gekommen mit 3 Siegen zum Ende dieser Bundesliga-Saison. Ein ungleiches Duell, das, glaube ich, in den letzten Tagen immer mehr, obwohl das eigentlich gar nicht logisch ist, in Richtung Stuttgart tendiert, oder ist das zu viel Arminia-Fanbrille?
Ich schätze schon. Also, ich möchte
was gar ja wiederum im Umkehrschluss abgeben bedeuten würde, dass die Nicht-Arminia-Fans die Siegchancen von Arminia gar nicht mal so niedrig einschätzen.
Das stimmt. Boah, nee, also gerade vor so einem großen Spiel möchte ich eigentlich gar keine Prognose eingehen. Also ich glaube, die Lage, wir müssen nicht drüber sprechen, das ist unfassbar. Ich hätte ehrlicherweise auch nicht gedacht nach diesem Finaleinzug, dass Arminia so konstant und dominant diesen Zweitliga-Aufstieg sich sichert.
Ich auch nicht.
Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass das so sogar unter Opfer des DFB-Pokals passiert, dass man dann irgendwie den Aufstieg vertändelt oder ihn nicht packt und dann irgendwie Sechster wird oder sowas.
Ja.
Aber ja, man hat das eben geschafft. Und seit Anfang März, das sind jetzt bald 3 Monate, das ist unfassbar. Aber und Stuttgart ist auch schlagbar aktuell, das muss man auch dazu sagen, trotz des Sieges am letzten Spieltag. Ich glaube nicht an einen deutlichen Sieg von Stuttgart, so viel sei gesagt. Das heißt, ich glaube, wir sehen eine packende Partie und in welche Richtung es ausschlägt, möchte ich nicht sagen.
Wann fällt das erste Tor für wen? Das ist ja meistens eine Frage, die du mir dann trotzdem noch beantwortest immer.
Ich sag ehrlicherweise, dass Stuttgart doch ein relativ frühes Tor schießt. Das Orakel hat gesprochen.
Das Orakel hat gesprochen. Samstag, 20 Uhr. Nicht zu spät einschalten. Besondere Anstoßzeit. Wissen wir mehr im ausverkauften Olympiastadion. Oh Gott, ist das alles Wahnsinn.
Und wir tümmeln uns am Alexanderplatz rum. Das ist auch wirklich erbärmlich.
Wir stehen vorm Stadion und gucken, ob wir noch mit irgendwelchen Pappschildern was machen können. Ihr werdet es natürlich verfolgen bei On The Pitch auf dem Instagram-Kanal. Es wird ein Naja, so, wir kommen zum internationalen Fußball und müssen zuallererst Oliver Glasner gratulieren, denn The Eagle has landed. Ein Blick in die Pokalglasner-Kugel haben wir gerade schon gehabt. Jetzt hat Glasner mit Crystal Palace den FA Cup gewonnen. Manchester City das erste Mal seit 2016-17 ohne Titel. Das heißt, wir haben den Tabellenzwölften der Premier League nächstes Jahr in der Europa League, weil sie den FA Cup gewonnen haben. Und wir haben entweder den Tabellensechzehnten oder 17. in der Champions League, weil am Mittwoch noch Europa League-Finale ist. United gegen Tottenham. Das ist was ganz Besonderes, aber vielleicht noch ein Satz gerne zu dem, was in Wembley passiert ist. Das ist ja dann doch noch ein sehr, sehr versöhnliches Ende für eine Saison, die Crystal Palace richtig stark gestartet hat.
Ja, Crystal Palace, am Ende eine versöhnliche Leistung. Ja, der Pokal ist ja eine absolute Sensation am Ende und der nächste Titel, den man hier in Man City entreißt. Und ja, es ist einfach, was haben sie noch mal gesungen? Ich habe es vorhin, genau auf den Song von Waka Waka von Shakira haben sie dann ja, glaube ich, gesungen, 12th Place in League, We Don't, nee, ach fuck, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das
ist auf jeden Fall der erste Titel der Vereinsgeschichte.
Ach krass, ja. Der Ex-Club von Max Meyer.
Mamouche vergibt Elfmeter und Ortega kann den Treffer am Ende nicht verhindern im Tor von City.
Ja, und ehrlicherweise, ja, das ist auch natürlich ein bisschen Genugtuung für jeden Fußballfan, weil Man City, die haben auch in den letzten Jahren genug gewonnen, was im englischen Fußball angeht. Dementsprechend schön, dass es hier auch dann mal einen Verein schafft, der eben nicht zu diesen Big Six Clubs oder wie auch immer du es sagen willst, gehört. Genau, du hast schon gesagt, wir sehen ja noch das Euroleague-Finale zwischen zwei Teams, die eigentlich auch mal zu diesen mindestens Top-8-Vereinen dieser Premier League gehörten, aber im unteren Drittel mal versauern aktuell in der Liga. Aber ja, es wird ein unfassbares Überangebot an englischen Vereinen im Europacup geben in der nächsten Saison. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen, ne?
Sechsmal Champions League, das wissen wir auf jeden Fall schon, dass das so kommen wird. Arsenal hat die Champions League klar gemacht. Aktuell auf Kurs Königsklasse sind Newcastle, Chelsea und Aston Villa. Man City spielt statt jetzt Europa League, vielleicht gegen Arminia Bielefeld. Fragezeichen. Nottingham ist auf Conference League Kurs und wir müssen natürlich auch noch ganz kurz zumindest über das Wochenende sprechen. Generalprobe für beide Europa League Finalisten, wie sollte es anders sein, schiefgegangen. Tottenham verliert bei Villa 2-0 und am Ende gewinnt Chelsea 1-0 gegen Manchester United. Und noch ein Wort zu Everton gegen Southampton. Da gewinnt Everton 2-0. Es war das letzte Spiel im Goodison Park nach 133 Jahren. Dann der Umzug ins Hafengelände. Und die Damenmannschaft wird den Goodison Park übernehmen. Schöne Abschiedsspiele die letzten Wochen gewesen. Ich habe mir das Derby gegen Liverpool angeguckt. Das letzte, was es dort im Stadion gegeben hat. Das war richtig cool. Und noch ein Wort zu Leicester. Die steigen ja ab. Aber Jamie Vardy hat nochmal getroffen. Abschied ja angekündigt, 200. Tor für Leicester im 500. Spiel für die Foxes.
Ja, Jamie Vardy, unfassbare Legende. Und am Ende sollte es eben vom Team, unter Trainer übrigens Ruud van Nistelrooy, nicht reichen, die Premier League zu halten. Für Jamie Vardy endet natürlich dann auch die romantische Geschichte. Sehr, sehr tragisch mit, ich meine, ein Spieler, der fast bis ins Mid-20er-Alter ja noch im Amateurfußballbereich spielte und dann zu Leicester gewechselt ist und da dann Meister geworden ist, die sie überhaupt in die erste Liga geschossen hat und dann plötzlich aber sogar noch zum Top-Torschützen bei der Meisterschaft geworden ist. Eine unfassbar romantische Geschichte. Und das endet jetzt aber genau so, wenn er sein Rekordspiel feierte. Sehr, sehr schade. Dem Verein wünsche ich natürlich, dass es wieder in die erste Liga geht. Und für Jamie Vardy, wir sind gespannt, wo er landet, ne? Ob es nochmal ihn woanders hinzieht. Ich meine, gut, er könnte sicherlich noch. Er ist ja auch in dieser Saison immer noch ein wichtiger Part des Teams gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann drücken wir die Daumen, dass Leicester City nicht das gleiche Schicksal ereilt, wie es Luton Town jetzt tut, die in die dritte Liga abgestiegen sind. Das werden wir natürlich beobachten. Noch ein ganz kurzer Ritt durchs internationale Geschäft. In La Liga ist noch ein Spieltag zu gehen. Barcelona wird Meister, das wissen wir inzwischen. Außerdem aktuell auf Champions League-Kurs Real Atletico Bilbao als Pokalsieger übrigens, amtierender ja. Das haben die meisten von euch da draußen vielleicht schon wieder vergessen, Villarreal. Vielleicht ja wieder gegen die Bayern, gucken wir mal. Europa League, Betis und Celta Vigo stand jetzt, Rayo Vallecano auf Conference League-Kurs, aber auch Osasuna kann da noch ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Das jetzt am kommenden Wochenende. In Serie A ist der Meisterschaftskampf weiterhin nicht entschieden, liebe Freunde. Am kommenden Wochenende steigt das Fernduell zwischen Neapel und Inter. Atalanta und Juventus aktuell auf Königsklassenkurs, aber auch dahinter enorm eng. Roma und Lazio auf den hinteren Plätzen, aber auch Fiorentina und Bologna können da theoretisch sogar noch ärgern, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt ist die große Frage, Neapel gegen Cagliari, die sind Tabellen-14. und Inter spielt in Como, also beides mal gegen Mittelfeldclubs. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Fernduell. Über Frankreich müssen wir nicht sprechen, da ist eh alles gegessen. Da gibt es noch die Frage, Lyon, Lille, Straßburg, wer kommt nach Europa? Das gucken wir uns an. Und dann, Benni, hast du sicherlich auch mitbekommen, was da in den Niederlanden passiert ist. Auch da Meisterschaftsentscheidung auf dem allerletzten Meter. PSV verteidigt den Titel, Ajax nur Zweiter, weil man auch da am vorletzten Spieltag eben ja sich ein Unentschieden leistet. Das ist ziemlich bitter gewesen aus Ajax-Sicht. Und so springt Eindhoven eben nach vorne und feiert dort den Meistertitel. Ebenso lachende Gesichter, und das kann ich dann finalisieren, gibt es bei Sporting Lissabon, die sich am letzten Spieltag gegen Benfica im Fanduell durchsetzen, weil Benfica in Braga nur 1:1 spielt. So geht Spannung.
Genau, ich glaube, so geht Spannung. In der Eredivisie war es ja, glaube ich, sogar so, dass Amsterdam 9 Punkte Vorsprung hatte und am Ende dann durch 4 Spiele in Folge ohne Sieg diese Meisterschaft noch vertändelt hat. das hätte niemand gedacht.
So ist es.
Unfassbar. Und ja, na gut, auch da mal ein anderer Sieger, das ist ja ganz nett. Vielleicht noch ein Wort dazu. Vor der Saison wurde ja auch, weil du eben Frankreich angesprochen hast, Girondins Bordeaux dann endgültig aus den Profiligen rausgepfeffert, weil sie eben ja insolvent sind und waren. Und in der mittlerweile, ich glaube, welche Liga ist es denn das eigentlich? Ist das die 4. Liga, in der sie, glaube ich, gerade aktuell spielen? Ich glaube schon. Reicht es auch nicht für den Aufstieg, am Ende nur Platz 4. Um diesen ehemaligen Champions-League-Club, wo übrigens der ehemalige englische Nationalspieler Andy Carroll im Sturm spielt, der sich das Abenteuer Girondins Bordeaux noch leisten wollte. Nur nochmal als Nebengeschichte, da hat es leider nicht wieder zum Aufstieg gereicht. Da wünscht man irgendwie diesem Traditionsclub ja auch wieder alles Gute, dass es wieder für zumindest die Profiligen reicht.
Es müsste die 4. Liga sein, weil die Spiele auch annulliert worden sind hier in der 3. Ach, ich verstehe das irgendwie nicht. Ein bisschen undurchsichtig, aber wirklich, wirklich wild, was aus solchen großen Vereinen wird. Und ich meine, die Überschriften, die wir gerade aus Lyon sehen, die sind ja auch nicht viel besser, ne? Also Ryan Cherki hat sich jetzt auch verabschiedet, da haben wir ja rund um diese Eintracht Frankfurt Europa League Spiele viel von gesprochen. Ist das das letzte Mal überhaupt, dass sie international spielen? Stand jetzt sieht es ja nicht zwingend so aus, weil sie in der Tabelle noch auf Rang 6 liegen. Das würde Stand jetzt zur Conference League reichen. Stand jetzt sage ich, die Saison ist ja durch, aber genau. Habe ich gerade eben noch Hochspannung hochgehalten. Die Saison ist schon längst vorbei. Egal, trotzdem Lyon, wie so mancher französischer Verein, mit ein bisschen Magenschmerzen. Wollen wir noch 2 gute Nachrichten hinten drauf machen? 2 Youngster, die zurückkommen. Marta, 39 Jahre, ist wieder für die brasilianische Frauenfußballnationalmannschaft nominiert worden. Bisher 126 Tore in 202 Länderspielen. Und bei den Männern, Benni, fast die noch größere Sensation, Roque Santa Cruz, ehemaliger Bayern-Stürmer, 43 Jahre alt, hat jetzt in seiner Heimat tatsächlich seit 1998 oder generell im Profifußball seit 1998 immer getroffen. Was für eine Legende. Inzwischen kickt er für Club Libertad Asunción.
In Paraguay, ja. Also, ja, unfassbare Legende. Letzte WM ja auch schon 2010 gespielt, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. 43 Jahre und immer noch aktiv, Hut ab. Und immer noch treffsicher. Also, viel mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
Gerade auf Meisterkurs in Paraguay. Das Sportstudio hat einen schönen Post gemacht, als Rekordablöse seit 1998 von 30 auf 222 Millionen gestiegen ist. City ist vom Drittligist zum Champions-League-Sieger geworden und RB Leipzig ist gegründet worden. Und das ja deutlich nach 1998. So, bevor wir uns in Kleinigkeiten verirren, Benni, freuen wir uns auf diese Sportwoche. Natürlich gekrönt durch das DFB-Pokalfinale in Berlin, aber natürlich European League im Blick behalten, Tischtennis im Blick behalten, Eishockey im Blick behalten, Giro und vieles mehr, was da noch auf uns wartet. French Open stehen kurz bevor. Da lohnt sich das Dranbleiben und wieder einschalten nächste Woche.
Jawohl. Und dann viel Spaß beim DFB-Pokal. Vor allem natürlich bei uns, bleibt ihr auf dem Laufenden. Und wir freuen uns darüber, in der kommenden Woche zu sprechen. Bis dann.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.